Ja, und dann sind wir da hochgeklettert und haben die da festgenagelt.
Also Höhenangst sollte man nicht haben.
Richtig, möglichst. Ja.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen bei Reingezwitschert, werte Vogelfans. Wir freuen uns wie immer, dass ihr dabei seid. Wir, das sind wie immer Martin.
Hallo.
Und Fabian. Und heute reden wir über ein sehr, ja, für den NABU sehr wichtiges Thema. Denn das, was der NABU ausmacht, ist zum Teil natürlich auch das, was wir für große Aktionen machen. Aber in erster Linie der ganze praktische Naturschutz, der vor Ort läuft. Und wir wollen euch heute so einen Einblick geben, was passiert da eigentlich? Wie kann man sich, ich sag mal, außerhalb von seinem Garten noch für den Naturschutz vor Ort einsetzen? Was kann man für Aktionen machen? Wie kann man der Natur wirklich aktiv helfen? Und da freuen wir uns sehr, dass wir eine Gästin haben aus eigenen Reihen, die da sehr aktiv ist. Herzlich willkommen, Emily.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns sehr und wir werden weiteres über dich erfahren im späteren Teil, im Hauptthema. Aber wie immer starten wir mit Zuhörendenfragen. Martin, magst du einmal vorlesen?
Ich lese mal die erste vor, die ist etwas länger. Es geht um das Thema Meise am Außenspiegel. Die kam per Mail, die Anfrage von Silvia, die haben wir eigentlich auch schon beantwortet, soweit ich weiß. Wir wollen sie aber euch da draußen nicht vorenthalten. Ich lese mal vor. Momentan versucht eine kleine Meise, ihren Partner in meinen Außenspiegeln und Fenstern meines Autos zu finden und pickt sich quasi den Schnabel krumm. Ich habe schon Mülltüten um die Außenspiegel gewickelt und etwas in die Scheiben gehängt. Habt ihr vielleicht eine bessere Idee, wie man die Meise hindern kann, an der falschen Stelle auf Partnerschaftssuche zu gehen? Sehr interessante Frage auf jeden Fall.
Ich habe die nochmal reingenommen, weil ich denke, also dieses Phänomen tritt schon häufiger auf. Und zwar im Frühling. Und Emily, ich weiß nicht, hast du das schon mal beobachten können?
Nee, ich habe das noch nie gesehen. Für mich war das auch neu.
Ich habe das schon mal gesehen und die werden auch manchmal Spiegelfechter genannt. Und der biologische Hintergrund ist nicht etwa eine Partnersuche, sondern das Männchen. Das sieht in dem Spiegelbild quasi in sich selbst einen Konkurrenten und versucht, den zu vertreiben und geht teilweise sehr aggressiv zu seinem eigenen Leid gegen sein Spiegelbild vor. Und was da hilft, ist je nachdem, wo es passiert. Also jetzt bei dem Auto würden wir empfehlen, dass es gibt spezielle Schoner auch für den Außenspiegel, dass sich eben der Vogel nicht mehr, also die Maßnahme ist, der Vogel sollte sich nicht mehr reflektieren, nicht mehr sehen an der Stelle. Und man kann aber auch einfach beispielsweise eine ausgeleitete Wollsocke, das war meine erste Hilfemaßnahme, dann kann sich der Vogel auch noch vielleicht ein bisschen Nistmaterial irgendwie mitnehmen, einfach diese reflektierende Fläche zudecken.
Ja, und die zweite Frage, ich lese die gleich nochmal hinterher vor, kam von Lilo über Spotify. Da geht es um Trauerschwäne im Spreewald. Hallo, hier bei uns im Spreewald hält sich seit einiger Zeit ein Trauerschwan zwischen der weißen Schwanengruppe auf. Kommt sowas häufiger vor? Warum? Und können sie sich untereinander fortpflanzen? Fabian, darauf hast auch du eine Antwort,
ja,
oder?
Also erstmal bei dem Trauerschwan, der wird auch Schwarzschwan genannt, handelt sich um eine australische Schwanart, also nichts, was hier ursprünglich heimisch ist. Die sind aber durch Gefangenschaftsflüchtlinge und durch gezielte Aussetzung in Parks eingebürgert, kann man sagen, in Deutschland. 1963, das habe ich noch rausgesucht, gab es die erste Brut auch in Deutschland. Das sind soziale Vögel und die suchen oft ihresgleichen. Wenn sie quasi keinen, ich sag mal, genauen Artgenossen finden, dann gehen sie durchaus auch an sage ich mal, nächste Verwandte. Wir reden hier zumindest außerhalb der Brutzeit. In der Brutzeit ist es vielleicht noch was anderes. Und das passiert häufiger, wenn zum Beispiel seltene Gänse, seltene Enten oder so oder auch seltene Kiebitzarten vorbeikommen, dann sind die auch häufiger unter, oder seltene Finken sind dann häufig in Finkentrupps, seltene Gänse häufig in Gänsetrupps und so weiter. Zu der Frage mit den Nachkommen. Es gibt wenige Nachweise, es passiert sehr selten, dass es Nachwuchs gibt von Höckerschwan und Schwarzschwan. Die sind dann tatsächlich auch so ein bisschen Dalmatiner, also ne, da setzt sich keine Farbe durch sozusagen, sondern von beiden kommt da was. Es gibt auch eine super romantische Geschichte vom Münster, vom Aasee, wo sich ein Schwarzschwan in ein weißes Tretboot verliebt hat. Ich glaube, die haben mir schon mal berichtet. Naja, aber was diese Nachkommen für Eigenschaften noch haben, also außer die Farbe, ist, dass sie nicht fertil sind. Das heißt, dass sie nicht fortpflanzungsfähig sind. Wenn sie das doch wären, dann müsste man das Artkonzept der beiden ein bisschen nochmal überdenken.
Die Vogelnews.
Fabian, kommen wir doch mal zu den Vogelnachrichten. Du hast uns hier was ganz Tolles, Neues und ganz Wichtiges mitgebracht.
Ja, es geht um die Vogelevolution und das war so ein bisschen so eine Breaking News der letzten Wochen, weil das doch diverse Auswirkungen zumindest für die Wissenschaft hat. Und ich weiß nicht, ob ihr schon davon gelesen habt, da wurden die Karten nochmal so ein bisschen neu gemischt, sage ich mal. Also erstmal vielleicht die Background-Infos. Das waren Forschende der Universität of California in San Diego. Und die haben eine neue bzw. eine sehr alte Basensequenz im Vogelgenom festgestellt. Die ist nämlich seit Dinosaurierzeiten unverändert. Das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht kurze Geschichtsstunde dazu. Vor 66 Millionen Jahren sorgte ein Meteorit dafür, dass die Dinos ausgestorben sind. Alle bis auf eine Dino-Gruppe, und zwar die Vögel, die haben überlebt. Und diese DNA-Sequenz über 21 Millionen Basenpaare ist es, hat sich seitdem erhalten. Und das ist extrem ungewöhnlich. So, also bisher war es so, es gab 2014 einen Stammbaum, wo sie mit viel Aufwand, den sie geschrieben haben, demnach gehören 95% zu den Neoaves, das sind die Neukiefervögel, und die restlichen 5%, sowas wie Laufvögel, die sind nochmal extra. Und die Neoaves selbst, die bestehen aus zwei Untergruppen, nämlich den Columbae, das sind die Tauben und Flamingos unter anderem, und die Passerae, und das sind praktisch alle anderen. Und dafür hat man 48 ganze Vogelgenome, ne? Also nicht nur irgendwie ein Teil des DNA, sondern komplett. So, das waren jetzt erstmal viele Infos. Was jetzt passiert ist, man hat 363 Vogelgenome reingepackt, also ganz noch einiges mehr, und hat festgestellt, dass es statt dieser zwei Gruppen vier gibt. Also schon eine dolle Änderung. Und was stimmt jetzt, könnte man sich fragen, wahrscheinlich der neue Stammbaum, weil bei dem alten hat man sehr viel, also man hat sozusagen diese Sequenz, die immer gleich geblieben ist, hat man überbewertet. Also alle Verwandtschaften, die man, oder viele, die man vorher gezogen hat, hat man anhand dieser Sequenz gezogen. Also hat die sozusagen überbewertet. Ob sich dieses Phänomen jetzt noch durch andere Tiergruppen zieht, das ist jetzt eine große Frage. Also müssen wir jetzt quasi unsere ganzen Stammbäume von allen möglichen Arten aufrollen? Das ist sozusagen, wirft diese Studie auch auf. Und was sich vielleicht zwei kleine Dinge, die sich verändert haben, jetzt sind die Flamingos und Lappentaucher, also sowas wie ein Haubentaucher, sind jetzt eine andere Großgruppe als zum Beispiel die Tauben und Flughühner, die halt vorher zusammengeschoben wurden als einzige bei den Neoaves. Ansonsten sind Tauben jetzt näher verwandt mit Kuckucken und Trappen als mit Flamingos. Das sind zum Beispiel jetzt große Änderungen. Also wir gucken mal, was daraus wird. Zusammenfassend ist es schon für die Wissenschaft eine dolle und eine, ja, ich sag mal jetzt einschneiden, klingt vielleicht zu doll, aber eine interessante News.
Vielleicht noch die kleine Begrifflichkeit Stammbaum. Also bei dem Begriff Stammbaum geht es eigentlich darum, zu erfahren, von welchen Vorfahren stammen zum Beispiel heutige noch lebende Tiere ab, in dem Fall Vögel. Also wer ist der gemeinsame Vorfahr von verschiedenen Vogelgruppen? Und früher hat man das alles hauptsächlich mit morphologischen Merkmalen gemacht, also mit äußeren Merkmalen oder der Anatomie, also Skelett und so weiter. Und heute macht man das immer mehr, ja, mit der Genetik halt.
Okay, kommen wir zur zweiten News. Martin, die hast du mitgebracht. Ich lese mal hier die Schlagzeile vor. Hohltauben beim Containern erwischt. Dürfen die das? Was ist da wieder? Keck. Was verbirgt sich dahinter?
Genau. Also, und zwar seit 6 Jahren kennt man einige Dutzend Tiere der Hohltaube im Bremer Hafenbereich, die beim Containern beobachtet wurden. Diesen Bericht könnt ihr nachlesen in der Falke. Das ist ein Journal für Vogelbeobachter. Und zwar in der Aprilausgabe 2024. Die könnt ihr gerne abonnieren. Also würde ich euch sehr ans Herz legen. Sehr interessantes Magazin. Und natürlich geht es bei dieser Beobachtung nicht um die allgemein bekannte Praxis, dass ja weggeworfene Lebensmittel und Waren aus Mülltonnen gesammelt und wiederverwertet werden, sondern es geht um eine Brutkolonie der Hohltauben, die in einem Containerdepot im Bremer Hafenbereich entdeckt wurde, und zwar 2017 schon. Und das war mir ganz neu, weil für mich waren Hohltauben immer so die typische Waldart, die in Schwarzspechthöhlen brütet. Ich habe auch gelesen, dass sie tatsächlich an der Küste, wo es keine Bäume gibt oder wenig Bäume, dass sie dort auch in Kaninchenhöhlen brütet, fand ich auch sehr interessant. Aber dass tatsächlich eine Brutkolonie in Containern brütet, das war mir völlig neu. Und zwar nicht in den Containern selbst, sondern in diesem Depot sind die Container übereinander gestapelt und die Hohltauben brüten in den Zwischenräumen. Und das fand ich super interessant. Und bisher ist Bremen die einzige Stadt, von der man das kennt. Also in Hamburg und anderen Hafenstädten hat man sowas noch nicht beobachtet. Es gibt einen Hinweis darauf, dass das vielleicht im Dortmunder Hafen auch solch eine Kolonie geben könnte. Ja, und weil das eben noch so neu ist, diese Beobachtungen, und relativ unbekannt, ruft eben der Autor dazu auf, solche Beobachtungen gerne zu melden, zum Beispiel über die Plattform ornitho.de. Also wenn euch sowas auffällt in der näheren Zukunft, dann meldet das gerne. Die Links zu den Artikeln, wie immer, verlinken wir euch in den Shownotes, und viel Spaß beim Lesen.
Thema der Woche.
Kommen wir jetzt zu dem Hauptthema der heutigen Folge. Und zwar reden wir über das Naturschutzjahr. Und da haben wir jemanden aktiv mitgebracht. Oder du bist selbst hergekommen, muss man sagen. Hallo Emily, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und
hallo, ja, schön, dass ich hier sein kann.
Wer bist du? Warum bist du hier?
Ja, ich bin Emily, hast du ja gerade schon gesagt. Und ich bin jetzt seit Anfang 2019 in einer NABU-Ortsgruppe aktiv. Bin aber auch als Trainee gerade beim NABU-Bundesverband eingestellt. Und so war der Weg zu euch jetzt ganz schön kurz. Das hat sich jetzt angeboten. Und genau, bin aber auch ehrenamtlich aktiv und beschäftige mich auch in der Freizeit mit dem Naturschutz.
Okay, und deine Verbindung zu dem Vogelthema, wie, also würdest du sagen, das ist deine Lieblings, sind deine Lieblinge?
Oh, ich glaube, da wurde ich einfach familiär geprägt. Da hatte ich gar keine andere Wahl. Also wenn ich irgendwie als Kind mit meinen Eltern spazieren war, dann hat mein Vater schon immer versucht, mir alle möglichen Vogelstimmen beizubringen. Und hat immer gesagt, so, jetzt hör da mal nochmal zu, was ist das jetzt wieder für ein Vogel? Das war manchmal ein bisschen anstrengend. Und mein Opa hat auch schon eine NABU-Ortsgruppe mit aufgebaut. Also ja, das kam auf jeden Fall also durch meinen Papa und meinen Opa. Und aber erst später, dann jetzt eben mit Mitte 20, habe ich dann selber entschieden, dass ich da nochmal tiefer einsteigen will und bin dann zu einer NABU-Gruppe gelangt.
Sehr, sehr schön. Ich glaube, da gibt es die zwei Optionen, wenn man schon familiär so viel mitbekommt. Entweder man steigt auch voll ein oder man distanziert sich.
Man nimmt Abstand, ja. Schön, oder man sinnt sich dann zurück, wenn man dann älter ist, wie in deinem Fall.
Ja, so war es bei mir.
Wir fangen an mit einem kleinen Icebreaker. Das haben wir jetzt schon eingeführt hier als kleine Tradition. Heute, Martin, war ich dran und ich muss hier Folgendes dazu aufbauen. Es gibt nämlich ein kleines Gadget bei dem Spiel und zwar eine Halligalli-Glocke. So. Und das läuft jetzt folgendermaßen an. Ich lese mal kurz, ich habe gestern da noch eine Anleitung geschrieben, die lese ich euch einmal vor von diesem Icebreaker. Also, eine Art Quiz, ich sage ein Stichwort und ihr müsst eine passende Vogelart sagen. Ich entscheide, ob sie gilt oder nicht.
Okay, streng.
Wenn es richtig ist, ertönt eine Halligalli-Klinge. Und es geht weiter. Eine Antwort reicht, ihr könnt aber mehrere rufen. Bitte nicht ins Mikro kakelen. Da wollte ich dazu sagen, ihr macht es wahrscheinlich sowieso, deswegen dann ein bisschen Abstand bitte. Okay. Dass das dann nicht so laut wird. Und wenn ich es spannend finde, würde ich noch irgendwie eine weitere Antwortmöglichkeit sagen oder auflösen, falls ihr die falsche sagt. Es gibt aber in der Regel ganz viele richtige Antworten. Wir machen mal ein Beispiel. Also, ich sage klein und braun.
Sag ich Zaunkönig.
Das wäre richtig und dann ging es weiter. Okay, Regeln verstanden?
Ja.
Gut, dann koordiniere ich mich mal hier schön und dann geht's los. Okay, Fischfresser.
Eisvogel.
Kormoran.
Eingebürgert.
Niergans.
Blau.
Blaukehlchen.
Imitation.
Star.
Ja.
Berg.
Pieper.
BVB.
Pirol.
Richtig. Eigennamenrufer.
Zipzap.
Gliedmaße im Vogelnamen.
Gliedmaße. Stelzenläufer.
Winter.
Wintergoldhändchen.
Beides richtig. Vögel mit Haar.
Hausrotschwanz.
Haumtaucher.
Vogelgeräusche ohne Stimme.
Specht.
Richtig. Bekassine, Schellente, ja. Höckerschwarm beispielsweise auch. Unterwasserjagd.
Auch Kormoran.
Wissenschaftlicher Name eines Vogels.
Apus apus.
Ist der Mauersegler.
Oriolus oriolus ist auch schön.
Pirol. Okay, langer Schnabel.
Schnepfe, Waldschnepfe.
Schweinchenquieken.
Wasserralle.
Spannweite über 2 Meter.
Seeadler.
Richtig, Martin, du bist ja hier.
Oh Mann, ich komme gar nicht hinterher.
Nadelwald.
Haubenmeise.
Richtig, Langstreckenzieher.
Mauersegler.
Beides. Vogelnamen als Vorname. Als menschlichen Vornamen.
Robin. Also, richtig, Englisch.
Richtig, ja. Ich hatte noch Merle, Milan, Kea.
Oh und, ja, schön.
Ja, sehr gut. Und Falco auch. Ja. Okay, so. Vielen Dank. Ihr habt wirklich
das war cool,
performt.
Das macht Spaß. Das
du hast mich ganz schön abgehängt.
Ja, sorry, aber irgendwie, da kommt dann der Kampfgeist durch.
Martin hat auf einmal hier total ehrgeizige Haltung angenommen und ging total
los. Ich war ganz angespannt, sorry.
Okay, gut. Das soll es gewesen sein als Icebreaker. Lass uns starten. Also, wir haben ja schon gesagt, es geht um das Naturschutzjahr. Also nochmal genauer, wenn ihr quasi neben euren Sachen, die ihr auf dem Balkon oder im Garten macht, quasi eine Stufe höher möchtet, also irgendwie euch lokal engagieren möchtet, lokal an den Naturschutzgebieten, den Tieren helfen wollt, dann ist eine NABU-Ortsgruppe genau das Richtige oder auch NAJU, also Naturschutzjugend. Und ich würde sagen, das ist schon auch die Identität vom NABU, was wir an praktischen Naturschutz machen. Und das passiert eben auf Orts- und Kreisebene. So, also diese Folge soll ja eine Hommage an alle Aktiven und ja auch Motivation sein, es zu werden. Starten wir mal mit dem jahreszeitlich, wo wir gerade sind, mit dem Frühling. Emily, was sind so eure typischen Aktionen im Frühling?
Und vielleicht kannst du noch kurz dazu sagen, wo du eigentlich aktiv bist.
Ach so, ja. Kann ich gerne machen. Ich bin hier direkt in Berlin aktiv, in der Rummelsburger Bucht. Das liegt so im östlichen Bereich von Berlin und ja, ganz an zwei Bezirke, aber die Menschen, die nicht in Berlin wohnen, die kennen die ja dann vielleicht nicht, muss ich jetzt nicht so weiter ausführen. Genau, also ich bin aktiv in der AG Rummelsburger Bucht in Berlin. Und ja, was ist jetzt im Frühling besonders wichtig? Also für die Vögel, das klingt jetzt erstmal komisch, aber ist es am wichtigsten, sie einfach nicht zu stören, jetzt gerade in der Brutzeit. Also ist es gar nicht so schlecht, einfach gar nichts zu machen. Genau, also die brauchen jetzt ihre Ruhe, die brüten jetzt ihre Jungen oder sind vielleicht noch beim Nestbau und fangen dann mit der Brut an. Und da ist es ganz wichtig, dass darauf geachtet wird, dass zum Beispiel Zäune intakt sind. Wir haben vor allem viele Totholzhecken, dass sowas intakt ist. Und da dann darauf geachtet wird, dass die Biotope oder die Bruthabitate da nicht betreten werden. Und was sich jetzt natürlich anbietet, wo noch gebalzt wird, wo viel gesungen wird, wo man Vögel beobachten kann beim Nistmaterial suchen oder beim Nestbau. Jetzt fangen wir an mit den Brutvogelkartierungen. Also zu schauen, genau, welche Vögel kommen überhaupt vor, welche hört man singen, welche kann man beobachten, wie ist der Bestand und welche Vögel brüten hier auch. Also haben wir wirklich auch ihr eigenes Bruthabitat. Das kann man gerade super erfassen.
Und du hast gesagt, Rummelsburger Bucht heißt eure AG. Genau. Für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen oder die das nicht kennen, das ist ja gewissermaßen eine Ausbuchtung der Spree, also mitten in Berlin. Wie muss man sich das vorstellen da? Also ist das jetzt ein naturnahes Areal? Also gibt es da zum Beispiel auch Kröten? Also gibt es da Krötenwanderungen? Mhm. Oder wie sieht das aus? Beschreib das mal kurz.
Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt einen großen Teil verbautes Ufer, da sind dann so Kielmauern und da kommt man nicht, da ist der Wasserzugang jetzt nicht so einfach. Da können dann auch keine Vögel brüten. Aber es gibt auch ein paar Bereiche und das sind die, um die wir uns hauptsächlich kümmern, die noch sehr naturnah sind. Also es sind dann geschützte Uferbiotope. Die sind zum Teil auch eingezäunt oder zum größten Teil eingezäunt, was natürlich schade ist für die Leute, die da spazieren gehen, weil dann kann man dann nicht so direkt am Wasser laufen. Aber in so einer Stadt wie Berlin, wo einfach super viel los ist, wo der Nutzungsdruck so hoch ist, ist es halt leider nötig, dass es da eingezäunt ist. Ist natürlich für die Vögel jetzt gerade besonders gut, weil die dann weniger gestört werden. Aber wir dürfen da rein und wir pflegen diese Biotope, wir gucken, dass da alles in bester Ordnung ist. Genau, und da sind wir hauptsächlich aktiv.
Was einige Gruppen auch noch machen, ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, direkte Gelegeschutzaktionen, also gucken, dass beispielsweise Kiebitznester, das wird auch von Behörden oder Biostationen gemacht, nicht von Traktoren überfahren werden, wenn die auf Feldern sind, oder eben auch spezielle Monitoring-Programme.
Ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass gerade ein Höckerschwan brütet oder ein Nest gebaut hat zwischen Wasser, Ufer und Weg. Und das an einer Stelle, die ziemlich viel, da sind sehr viele SpaziergängerInnen und da ist ziemlich viel los. Und da überlegen wir jetzt gerade, wie wir dieses Nest schützen können. Und wir da auch irgendwie nochmal eine kleine Absperrung drumherum bauen, weil da die Gefahr natürlich sehr groß ist, dass die sich da schnell gestört fühlen oder dass es sogar zerstört wird oder, keine Ahnung, der Fuchs kommt, von denen gibt's auch viele in Berlin.
Oder jemand von den Passantinnen ein.
Ja, kann natürlich auch
sein. Höckerschwan, die sind nicht ganz ohne, wenn die brüten.
Nee.
Und wie sieht das aus? Wäre es eine Option, ein Schild aufzustellen? Ich weiß, das kostet auch immer Geld, aber habt ihr in euren Bereichen, also wenn du sagst, da ist viel Publikumsverkehr, aber auch schützenswerte Bereiche, arbeitet ihr auch mit Infotafeln zum Beispiel, die aufklären?
Also es gibt den ganzen Spazierweg entlang so kleine Naturlehrpfadtafeln, die mal entwickelt wurden vor meiner Zeit. Aber die stehen da immer noch und sind schön anzuschauen. Und da stehen interessante Infos drauf über die Vögel da vor Ort, über Pflanzen. Und da kann man dann diesen Naturlehrpfad, was einfach der ganz normale Weg ist, entlanglaufen und sich diese Tafeln anschauen. Und wir haben da auch einen Infokasten, wo wir das ganze Jahr über zum Beispiel Aushänge mit Artenporträts reinhängen. Und da kann man auch einfach stehen bleiben und sich das mal durchlesen zu den einzelnen, zum Beispiel auch Vogelarten, die gerade aktiv sind, stehen da ein paar Infos, wie man die erkennt. Vielleicht auch, ein paar Tipps, wie man den Gesang erkennen kann und sowas.
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es in der Rummelsburger Bucht keine Amphibien oder jedenfalls nicht in dem Maße, dass man dort Krötenzäune zum Beispiel aufstellt?
Doch, also bei unseren Pflegeaktionen haben wir da auch teilweise schon Amphibien gesehen, aber wir haben die jetzt nicht so systematisch erfasst. Das ist auch nicht so einfach. Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, dass es da Krötenwanderungen gibt, die wir wo wir dann aktiv sind.
Ist ja auch eine sehr beliebte Möglichkeit oder ja, eine gute Möglichkeit, zum Beispiel im NABU aktiv zu werden.
Mhm. Absolut.
Indem man den Kröten hilft, auf ihren Wanderwegen nicht überfahren zu werden. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für viele Ortsgruppen, dass da viele Ehrenamtliche dazukommen.
Das stimmt. Ich habe selbst auch mal Kröten gesammelt. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Aktion. Kurzer Hintergrund, die Kröten wandern im Februar, fangen sie meist an, zu ihren Laichgewässern und um sich da zu paaren und da dann den Laich zu legen. Und dabei werden sie eben sehr, sehr häufig überfahren. Und da machen die NABU-Gruppen super viel, in ganz Deutschland wichtige Arbeit. Also manchmal sieht man das auch am Straßenrand. Das ist dann so ein aufgestellter Krötenzaun, meist so, weiß ich nicht, so 30 Zentimeter hoch, meist grün oder so metallfarbend. Und da werden eben die Kröten gesammelt auf der einen Straßenseite. Also sind Eimer verbuddelt, wo die Kröten dann an diesem Zaun langlaufen, in diese Eimer fallen. Und die werden dann meistens abends und morgens kontrolliert und die Kröten dann zu dem Laichgewässer gebracht, damit sie nicht über die Straße müssen und dort eben überfahren werden. Genauso auf dem Weg zurück. Und man würde wirklich also wenn man in so einer Nachtauto fährt, wo die Kröten wandern und da gibt's keinen Zaun, dann fährt man wirklich hunderte platt. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass das gemacht wird. Und gleichzeitig werden die auch noch gemonitort. Also guckt, okay, wie viele sind das? Wie viele Männchen, wie viele Weibchen? Und liebe Zuhörenden, da könnt ihr alle auch selbst aktiv werden. Das ist eine sehr, weiß nicht, sehr eingängige Erfahrung, weil es wirklich so ein direkter, praktischer Naturschutz ist. Also wo man sieht, was, also diesen ganzen Individuen haben wir quasi das Leben gerettet, wahrscheinlich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das habe ich auch oft schon mit Kindern zusammen gemacht. Und man ist den Tieren auch wirklich sehr nah und kann das sehen. Man kann auch sehen, dass die Männchen super faul sind und sich von den Weibchen teilweise da tragen lassen, auf dem Rücken, Rucksack mäßig. Genau.
Und da sieht man nicht nur Kröten, sondern oftmals auch Frösche, Molche.
Ja.
Also das ist wirklich sehr interessant und eine ganz tolle Erfahrung.
Eine andere Tiergruppe möchte ich noch einbringen. Die kann immerhin auch fliegen. Also ein bisschen passt auf jeden Fall rein. Und zwar Fledermäuse. Da ist der Frühling auch so eine Zeit, wo man die Fledermauskästen, also diese Kästen, falls ihr die schon mal gesehen habt, an Bäumen, wo man irgendwie nicht so einen richtigen Eingang sieht, sondern die sehen so flach aus und da ist unten der Eingang. Da fliegen die Fledermäuse von unten rein, hängen sich dann falsch rum rein und die werden so im Mai ungefähr kontrolliert, bevor sie Jungen bekommen. Die Jungen werden im Juni kommen und das ist eine super Möglichkeit, auch mal was davon mitbekommen und sich dafür zu begeistern. Emily, gibt es bei euch auch Fledermauskästen?
Ja, wir haben die auch schon selber aufgehängt, also sind da mit Leitern angerückt. Die muss man auch hoch genug hängen und immer darauf achten, dass die auch so hängen, dass die Einflugsschneise frei ist, also dass die dann auch wirklich angenommen werden.
Ja.
Ja, und dann sind wir da hochgeklettert und haben die da festgenagelt.
Also Höhenangst sollte man nicht haben.
Richtig,
möglichst.
Ja.
Aber die Richtung spielt im Gegensatz zu Vogelkästen nicht so eine große Rolle. Also da ist eher viele Kästen aufhängen, möglichst hoch und dann steigert man die Chance, dass eine angenommen wird. Ein kleiner Funfact möchte ich noch einbringen zu den Fledermäusen. Ich habe ja gesagt, im Juni kommen die Babys und Fledermäuse werfen oft Zwillinge. Und es kommt vor, dass diese Zwillinge oder vielleicht in dem Fall dann nur Halbzwillinge von zwei Vätern sind. Total faszinierend. Die paaren sich nämlich im Herbst und speichern den Samen in sich. Und dann kann es vorkommen, dass, wenn sie sich dann befruchten sozusagen, dass zwei Spermien von zwei verschiedenen Vätern gleichzeitig. Sehr interessant. Okay, letzte Sache vielleicht, es ist ja auch die Brutzeit, das hast du schon erwähnt, Emily. Viele NABU-Gruppen haben auch eine Webcam. Da kann man gucken, was der Turmfalke, was die Schleiereule, was der Wanderfalke, es gibt glaube ich sogar eine mit Siebenschläfern, meine ich, was die gerade so treiben in ihrem Nest. Also da gibt es eine Kamera, die 24 Stunden überträgt, finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja, es ist glaube ich auch eine tolle Erfahrung, selber Wildtierkameras aufzuhängen. Es ist natürlich im städtischen Raum, wo so viele Menschen sind, ein bisschen schwierig. Da muss man aufpassen, dass sie nicht geklaut werden. Aber gerade in den ländlichen Regionen kann man die natürlich super aufhängen und dann sich freuen, wenn da irgendwelche schönen Vögelchen drauf zu sehen sind.
Genau, das sind Kameras in Nistkästen.
Genau, zum Beispiel. Das gibt's auch. Oder halt einfach auf eine bestimmte Stelle, wo man eine besondere Vogelart vermutet, die darauf ausrichten. Und dann kann man da mal schauen, was sich da so tummelt.
Und dann hat man wahrscheinlich Waschbären und Katzen und Hunde und alles Mögliche drauf, ja.
Was ich noch ergänzen wollte, was mein persönliches Highlight ist im Frühling, ist in der Rummelsburger Bucht. Dadurch, dass es eben diese Uferbiotope gibt, machen wir auch immer eine wasserseitige Brutvogelkartierung mit Kanus. Die steht jetzt wieder an Anfang Mai. Und das macht halt einfach total Spaß, da mit dem Kanu rumzupaddeln und das Fernglas dabei zu haben und dann zu notieren, wer da alles so brütet und rumläuft.
Was habt ihr da für Brutvogelarten?
Ach, diese ganzen typischen, natürlich Stockente, Blässreller, Hobbentaucher, Teichhuhn. Aber da laufen auch immer mal Flussuferläufer vorbei.
Schön.
Und im Schilf hört man dann immer die Rohrsänger.
Mhm.
Also das macht echt Spaß.
So, jetzt nehmen wir mal an, der Höckerschwan hat seine Brut gut durchgebracht und wurde nicht gestört von Passantinnen. Also die Brutzeit der Vögel ist größtenteils vorbei. Jetzt sind wir im Sommer. Was können denn aktive oder was können denn motivierte Menschen, die Lust haben, euch zu helfen oder dem NABU allgemein, was können die denn so im Sommer machen, wenn sie aktiv werden wollen?
Ja, im Sommer haben wir, also das haben wir eigentlich auch zu jeder Jahreszeit, aber auch im Sommer haben wir, vor allem machen wir viel Umweltbildung. Zum Beispiel machen wir immer Führungen zu den verschiedenen Jahreszeiten. In Berlin gibt es auch den langen Tag der Stadtnatur im Sommer, wo wir immer Führungen zu anbieten entlang des Ufers und ja einfach auf die verschiedenen Gegebenheiten vor Ort eingehen. Also sei es irgendwie Pflanzenarten oder auch Vögelarten, die man da vielleicht noch zu sehen bekommt.
Und es ist ja auch nicht so, dass du nur als Interessierter oder Interessierte an solchen Führungen teilnehmen kannst, sondern du kannst ja auch, wenn du möchtest und du möchtest dich engagieren, solche Führungen auch selber anbieten,
genau,
für den NABU, oder?
Also ich habe so angefangen, dass ich einfach mal mitgelaufen bin bei anderen aus der Gruppe und mir das mal angeschaut habe, was die da so erzählen. Und mit der Zeit entwickelt man ja auch selber eine bessere Artenkenntnis oder findet Dinge, die man selber spannend findet. Und dann habe ich einfach angefangen, selber solche Führungen zu geben. Klar, am Anfang ist es noch alles sehr aufregend und mit mehr Vorbereitung verbunden, aber mit der Zeit bin ich da auch ganz gut reingekommen und mir macht es auch einfach Spaß, mein Wissen dann weiterzugeben.
Ich finde, bei meiner Ortsgruppe, wo ich groß geworden bin im NABU, wurde immer im Sommer die Bat Night gefeiert, also die Fledermausnacht. Ist dieses Jahr auch. Es gibt jedes Jahr am 24. und 25. August in allen möglichen Städten, wo es einen NABU gibt. Und das war total cool mit so Exkursionen und Spielen zum Thema Fledermäuse und so Fledermausdetektoren, wo man die dann gehört hat. Und konnte sich einem Fledermaus ins Gesicht malen. Das war sehr schön.
Ja, es gibt ja auch den NABU Insektensommer, wo ich auch als Insektenscout dann unterwegs bin und dann zum Beispiel Kinderaktionen mache. Und das ist auch immer total schön. Dann läuft man da über eine Wiese, über so ein bestimmtes Areal und zählt dann da Insekten. Klingt jetzt erstmal nicht so nach Vogelbezug, aber der Insektenschwund schadet ja auch den Vögeln.
Ja, komplett. Also ich glaube, unsere Zuhörenden wissen das inzwischen hoffentlich auch, dass Insekten super wichtig sind, nicht nur für die Vögel, sondern für das ganze Ökosystem.
Ja.
Was ist denn jetzt, wenn ich als Aktiver oder als Aktivistin gerne so richtig anpacken möchte? Also ich will so richtig was verändern oder richtig schwitzen am Ende des Tages. Was kann ich da am besten machen?
Ja, also wie gesagt, wir haben verschiedene Arten von Pflegeinsätzen. Im Sommer ist es vor allem, es gibt bei uns noch so ein kleines Areal, das so einen Trockenrasencharakter hat. Es ist jetzt vielleicht nicht ein Begriff, klingt doch erstmal irgendwie nicht so
nicht so attraktiv.
Ja,
ne?
Trockenrasen, was ist das? Aber wir haben ja in vielen Bereichen das Problem der Überdüngung. Und es braucht eben auch diese mageren Standorte, wo dann bestimmte Pflanzenarten wachsen, die genau darauf angepasst sind. Und von denen gibt's gar nicht mehr so viele. Und da achten wir dann den ganzen Sommer über drauf, die Luzerne rauszunehmen, weil die Luzerne eine stickstoffanreichernde Pflanze ist. Also die reichert eben den Boden mit Stickstoff an. Und dadurch würde dieser Trockenrasencharakter verloren gehen. Und da einige rote Liste, also sehr seltene Pflanzenarten wachsen, sind wir da alle 2 Wochen vor Ort und holen diese Luzerne raus. Und die macht auch zum Teil sehr, sehr tiefe Wurzeln. Also es ist schon richtig anstrengend. Und genau, also ein bisschen lassen wir natürlich auch stehen, weil da kommen auch viele Bienen hin, die finden die ganz toll. Genau, sowas kann man machen. Oder es gibt auch einige bei uns in der Gruppe, die eine Sense bedienen können. Da kann man dann so eine Mosaikmaht machen, also dass man manche Pflanzen stehen lässt und manche abmäht. Je nachdem, weil sich daran Insekten ja auch fortpflanzen, ist es wichtig, dass man nicht alles abmäht. Aber um eben den mageren Charakter des Standorts zu erhalten, ist es auch wichtig, ein bisschen Pflanzmaterial dann rauszunehmen. Genau.
Es wird auch bei den Orchideenwiesen so gemacht, dass gemäht wird und das dann auch abgetragen wird, damit die Fläche weiter mager bleibt, also wenig Nährstoffe eingetragen werden. Das ist nämlich auch wichtig für ganz, ganz viele Pflanzen. Ne, die, wenn es so richtig nährstoffreich ist, dann setzen sich meist wenige Pflanzen durch, wie beispielsweise Brennnesseln. Und bei mageren Standorten hat man wirklich eine total tolle Artenvielfalt, wilde Orchideen drin, das ist total toll. Und was ich auch noch von der NABU Hamm aus meiner Story erzählen kann, wir haben das da zusammen mit Geflüchteten gemacht. Weil das war so praktische Arbeit, das war eine super Vernetzungsmöglichkeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So, das waren jetzt die warmen Zeiten im Jahr. Im Herbst und Winter ist der NABU natürlich nicht inaktiv. Da gibt es ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise Nistkästen, großes Thema beim NABU immer und macht auch sehr viel Spaß. Was haben wir noch? Emily, was ist noch im Herbst und Winter an der Reihe?
Ja, wenn wir im Herbst dann endlich wieder in die Biotope können, dann versuchen wir den invasiven Pflanzenarten den Kampf anzusagen. Das ist auch immer eine schweißtreibende Aktion.
Okay, also da kommen noch einige Aktionen. Martin, ich würde sagen, das ist nochmal...
Das machen wir zu gegebener Zeit nochmal als eigene Episode.
Natürlich gibt es auch Aktionen, die das ganze Jahr überlaufen. Also viel Umweltbildung beispielsweise, politische Arbeit, auf Demos gehen oder organisieren, Zusammenarbeit mit Behörden. Es gibt Stellungnahmen, Gutachten, die sehr, sehr fachlich sehr, sehr wichtig ist, um wirklich Gebiete zu schützen, Pressearbeit und dann natürlich auch die eigene Verbandsarbeit. Sich zu treffen, auszutauschen, zu lachen, gemeinsam Spaß zu haben. Ich glaube, das ist... Sehr, sehr wichtig. Ja, das Wichtigste vielleicht. Ja, wie kann ich denn jetzt selbst aktiv werden?
Ja, ich kann gerne berichten, wie ich es gemacht habe. Oder war die Frage?
Ja.
Okay. Ich habe einfach angerufen. Also ich habe geschaut, NABU Landesverband Berlin, bin auf die Website gegangen. Und für Berlin gibt es auf jeden Fall eine Ehrenamtskoordinatorin. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich würde mich gerne ehrenamtlich engagieren. Wie mache ich das denn? Und sie hat mir dann eine Gruppe vorgeschlagen, die wohnortmäßig einfach bei mir in der Nähe war und meinte, geh doch mal dahin, guck dir das mal an. Vielleicht ist es was für dich, vielleicht sind die Leute nett, vielleicht kannst du dich da irgendwie mit einbringen. Und in meinem Fall hat es direkt gepasst. Aber in Berlin hat man natürlich die Auswahlmöglichkeit. Das ist natürlich schön, da kann man sich auch nochmal andere Gruppen anschauen.
Ihr könnt auch gerne die Suchfunktion auf nabu.de nutzen. Da gibt es direkt einen Shortlink, nabu.de/Gruppen. Und da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben. Und dann werden euch Adressen der regionalen Ortsgruppen in der Nähe ausgespuckt. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen.
Ihr könnt auch in den NABU-Kalender gucken bei nabu.de, wo ihr immer seht, wo gerade welche Aktionen sind vom NABU, wo ihr einfach mal mitlaufen könnt. Ihr schaut euch das an, habt ihr Spaß dran. Und wenn ja, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr NABU-Mitglied werdet. Das ist eben auch wichtig für die Gruppen vor Ort. Am besten sogar auch deren Mitgliedsanträge oder Online-Mitgliedsanträge nutzen, damit eben die Arbeit auch entsprechend die Geräte finanziert werden können und so weiter. Also ja, geht raus, packt mit an, dass wir Naturschutzgebiete erhalten, dass wir Umweltbildung leisten. Emily hat ganz, ganz viele wichtige Dinge gesagt, die sie lokal macht. Und ich sage schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank.
Ja, danke euch.
Ja, und auch an all die anderen da draußen, die aktiv und engagiert sich für die NABU einsetzen und für die Ziele des NABU einsetzen. Ohne euch wäre der NABU nicht da, wo er heute ist.
Vielen Dank.
NABU-Gezwitscher.
Kommen wir jetzt zu den aktuellen NABU-News. Was gibt's in eigener Sache? Martin, da hast du die erste mit einer Havelrundfahrt.
Die Havelrundfahrt, die ist ja fast schon traditionell, die wird jedes Jahr angeboten. Der NABU ist ja sehr aktiv an der Havel. Er hat ja da ein riesiges Flussrenaturierungsprojekt, das seit 2005 läuft. Und in der Region gibt es über 1000 Arten an Pflanzen und Tieren, die geschützt und zum Teil bedroht sind. Und ihr könnt euch an einer dieser Havelrundfahrten beteiligen. Und erstmalig in diesem Jahr gibt es eine, die 5 statt 3 Stunden geht, also richtig schön lange. Und zwar am 16. Juni 2024, also dieses Jahr. Kosten pro Person sind 30 Euro. Wenn euch das interessiert, wenn ihr da ein Ticket ergattern möchtet, dann schaut doch mal unter dem Link nabu.de/Schiffstour nach.
Eine weitere News kam aus der Community und zwar von Volker. Du hattest dir gewünscht, dass wir das NABU Birders Camp am Bodensee vorstellen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Da findet dieses Jahr vom 17. bis zum 20. Mai eine gemeinsame Zeit statt für junge Vogelfans, sag ich mal bis 27, die sich da über Ornithologie, wissenschaftliche Methoden austauschen und vernetzen möchten. Und da gibt es auch einen Shortlink, das ist baden-württemberg.nabu.de/Birders Camp.
Gar nicht so short.
Gar nicht so short. Wir werden euch natürlich alle Links in die Shownotes packen.
Genau, und dann gibt es noch eine letzte Meldung und zwar zum Bird Race 2024. Auch das ist eine Aktion, die viele vielleicht von euch kennen. Die findet alljährlich statt, ist eine sehr beliebte Veranstaltung für Ornis, also für Vogelbegeisterte aller Altersstufen. Das wird deutschlandweit durchgeführt. Immer am ersten Samstag im Monat, also im Monat Mai, also am 4.5. dieses Jahr. Und innerhalb von 24 Stunden sollen dort möglichst viele Vogelarten entdeckt werden, und zwar innerhalb eines Kreises, also eines Ortskreises. Fabian sagte, das ist quasi der DFB-Pokal der Ornis. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, also ich glaube dir das einfach mal. Und der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Also klar, ihr könnt ehrgeizig sein. Witzig ist auch, die Teams können sich Namen geben. Da kommen immer ganz witzige Sachen bei raus. Und ich glaube, da entstehen auch immer sehr lustige Teamfotos. Ich war persönlich noch bei keinem dabei. Ich weiß nicht, ob du, Fabian?
Ja, sehr, sehr lustig. Du auch, Emily?
Nee, noch nicht. Ja, vielleicht bin ich dieses empfehlen. Jahr dabei. Das
macht sehr viel Spaß. Es gibt auch eine Extrawertung für junge Ornithologinnen und Ornithologen und wenn man das Ganze CO2-frei macht, also mit Öffis und Fahrrad unterwegs ist.
Ja.
Mehr Infos dazu unter birdways.dda-web.de.
Und damit kommen wir auch schon zum Vogel des Tages.
Juhu, Vogel des Tages.
Den heute natürlich du wieder vorstellst.
Ich reiße das immer schön an dich. Okay, wir starten mit dem Song. Kommt gleich noch eine richtig geile Imitation, deswegen. Da. Also, perfekt imitiert den Mäusebussard an der Stelle. Ich fange mal an mit Tipp Nummer 1 und wir arbeiten uns dann weiter und vielleicht kommt ihr drauf. Also, ihn gibt es fast auf allen Kontinenten, nur in der Antarktis nicht, aber die Bestände sind insgesamt leider zurückgehend. Er ist aber trotzdem noch ein sehr häufiger Vogel und war zum Beispiel Vogel des Jahres 2018. Außerhalb der Brutzeit bilden sie riesige Schwärme, besonders abends, wenn sie Schlafplätze aufsuchen. Und da gibt es wirklich unglaublich beeindruckende Luftballette. Gerade über Rom ist es sehr bekannt. Ja, er hat einen metallischen Glanz und weiße Flecken. Vor allem im Schlichtkleid und im Jugendkleid sind die Flecken. Ich glaube, die meisten wissen schon, was für ein Prominenten wir hier haben, nämlich den Star unter dem. Also, es handelt sich um den Star. Ein sehr, 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 sehr hübscher Vogel. Auch einer, wo es wert ist, auch wenn man ihn schon oft gesehen hat, immer wieder hinzugucken. Ist echt unglaublich. Und ich würde sagen, wir spielen ihn nochmal ab.
Ja, Bilder oder Fotos und Gesang zum Vogel des Tages, Bird of the Day, findet ihr wie immer natürlich auch auf Social Media. Folgt uns einfach bei Instagram, dem NABU-Bundesverband, und dann könnt ihr dann noch ein paar mehr Infos zum Star erfahren.
Ja, und damit hat sich's auch schon wieder ausgezwitschert heute. Wir danken dir nochmal, Emily. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Und Martin, war natürlich schön, mit dir auch hier wieder zu sitzen in unserem schönen Studio. Abonniert den Podcast, lasst uns ein Glöckchen da, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt.
Schreibt uns an vogelpodcast@nabu.de mit Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer. Wir freuen uns immer.
Und ich würde sagen, bis bald.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.